Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 16. November, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir heute mal wieder aus der wunderschönen Zarenstadt St. Petersburg zugeschaltet, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Abend oder fast schon Nacht, Frau Kneißl, bei Ihnen.
Ja, nach Jekaterinenburg-Zeitzone ist es bei mir jetzt kurz vor 1 Uhr früh, weil da trennen uns 4 Stunden. Ich bin gerade vor 2 Stunden gelandet. Und wie aber unsere loyalen Zuhörer wissen, wir lassen keinen Freitag oder Samstagmorgen aus. Wir machen unseren Podcast jede Woche, komme was wolle.
Richtig, es ist hier zu einem Widerstandspodcast geworden, Frau Kneißl. Egal wo wir sind, egal wie düster die politischen Zeiten sind, wir kommen hier zu unserem Podcast jede Woche zuverlässig zusammen. Auch ich bin eben erst aus Süddeutschland hier angekommen, war davor noch in Berlin für einige spannende Interviews, die ich aufgezeichnet habe für meinen YouTube-Kanal, und auch vor knapp einer Stunde erst bin ich hier angekommen, und jetzt geht's hier in unseren Late-Night-Talk. Bei mir ist es 9 Uhr abends, bei Ihnen ist es 11 Uhr nachts. Und ja, Frau Kneißl, wir haben heute wieder viele spannende Themen, die uns beschäftigen werden. In den USA ist diese Woche der historische Shutdown geendet. Neue Epstein-Dokumente erschüttern Donald Trump bzw. stellen ihn vor große innenpolitische Herausforderungen. Und ja, wir werden uns natürlich auch mit den aktuellen Entwicklungen in der Ukraine beschäftigen und die kommende Wehrpflicht in Deutschland thematisieren. Aber zunächst, Frau Kneißl, Sie waren heute Morgen um 5 Uhr in der Früh noch in Jekaterinburg, haben dort Vorträge gehalten. Jetzt sind Sie in St. Petersburg zu nächtlicher Stund. Wie geht's Ihnen und wie war es in Jekaterinburg und was steht jetzt in Petersburg wieder an?
Ja, Gott sei Dank geht's mir eigentlich ganz gut. Ich bin nur etwas müde, aber wir sind Profis, wir machen weiter. Und Jekaterinburg war wie immer hochinteressant. Es war jetzt das 4. Mal, dass ich in dieser Hauptstadt des Urals, Industriestadt schlechthin war. Gründung von Katharina der Zweiten, Katharina der Großen. Die hat dorthin im großen Umfang deutsche Ingenieure geholt. Und ich habe dort mehrfach für die Föderale Uralunivers unterrichtet und kam das letzte Mal über meinen Unterricht auch in Kontakt mit dem Unternehmerverband der Region. Sehr, sehr engagierte, beeindruckende, junge Mittelstandsunternehmer, die haben mich eingeladen zu ihrem jährlichen Business-Marathon, wie sie das nennen. Das war eine perfekt organisierte Veranstaltung mit interessanten Vorträgen, die also wirklich im Stundenrhythmus über die Bühne gingen. Und ich sprach zur zersplitterten, fragmentierten Weltwirtschaft. Also das hat sich ja herumgesprochen, dass wir bereits wieder in der Deglobalisierung sind. Ich habe dazu übrigens im Jahr 2013 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Die zersplitterte Welt, was bleibt von der Globalisierung? Damals meinten einige Rezensenten, ich sei doch so negativ, weil ich von der Renationalisierung, von der Finanzkrise des Jahres 2010 und der daraus sich ergebenden einfach auch Deglobalisierung sprach. Aber wir sind nur mittendrin. Also meine Fantasie war damals noch nicht so düster, dass man hätte erahnen können, all das, was uns dann so in den nachfolgenden Jahren beschäftigen würde, beuteln würde. Aber die Debatten mit diesen jungen Mittelstandsunternehmern waren wirklich angenehm. Ja, es ist, was mir in Russland in Debatten immer wieder so zusagt, ist der Pluralismus. Leben und leben lassen. Man kann verschiedenste Thesen in den Raum stellen und keiner wird angriffig, keiner wird ausfällig. Ja, also ich finde das, obwohl ich jetzt schon seit 2 Jahren hier lebe, immer noch sehr angenehm, weil ich einfach das genaue Gegenteil aus Österreich kenne. Und wir haben ja einfach eine sehr viel breitere, eine sehr viel angenehmere Diskussionskultur. Ja, das war der Tag 1. Am Tag 2 war ich, also heute war ich in der bei den sogenannten Zarengesprächen. Das ist eine Veranstaltungsreihe von der Gedächtniskirche und größere Kulturorganisation, die entstanden ist rund um diese Gedächtniseinrichtung zur Ermordung von Zar Nikolaus II. Und seiner Familie. Ich war im März vor 1,5 Jahren das erste Mal dort und verstehe mich sehr gut mit den dortigen Veranstaltern. Wir hatten heute einen Vortrag zu Erziehung und Werten, das war das Generalthema, und ich habe dann vorgeschlagen, über Meritokratie und Geschäftsmodellbildung zu sprechen. Also ich bin ein großer Verfechter des allgemeinen öffentlichen Bildungswesens, und ich hatte das große Glück, dass ich in den 80er Jahren an einer wirklich sehr guten öffentlichen Universität Wien Jura studieren durfte, ohne Studiengebühren. Mittlerweile wurde auch in einem Staat wie Österreich das Bildungswesen immer mehr kommerzialisiert, privatisiert. Ich habe das in vielen Einrichtungen gesehen, ob jetzt von diplomatischer Akademie bis hin zu den vielen Privatuniversitäten, die entstanden sind und die eigentlich, sage ich mal, Handel mit Diplomen betreiben, weil wer zahlt, ist Kunde und bekommt sein Diplom. Und wir haben eine derartige Entwicklung eigentlich weltweit. Und ich empfinde das als sehr, sehr bedauerlich, weil ich bin ein großer Verfechter der Chancengleichheit, der Meritokratie. Das heißt, basierend auf was man kann und nicht wen man kennt, sollte man nicht nur studieren können, sondern auch im Berufsleben weiterkommen. Und genau um dieses Thema drehte sich mein Vortrag.
Ein Thema, das im Grunde genommen auch brandaktuell für Deutschland wäre, wenn wir uns die politische Elite in Deutschland anschauen, mit einer ehemaligen Außenministerin wie Baerbock, wie ein Habeck, aber jetzt auch mit einem Pistorius, Merz und Co. Da hat man doch das Gefühl, das sind nicht unbedingt die Menschen, die dort oben angekommen sind, weil sie so talentiert sind, sondern weil sie einfach die richtigen Leute kennen.
Absolut.
Da ist eher das Thema Networking dann der Baustein, der zum Erfolg führt, und nicht die Tatsache, dass man, wie es jetzt bei Ihnen der Fall ist, sich in gewissen Sachgebieten sehr gut auskennt. Ein Trend, der vor allen Dingen meiner Ansicht nach im Westen erkennbar ist und weniger in Russland. Sehen Sie das auch so noch abschließend, Frau Kneißl?
Ja, also es gibt in Russland einfach weiterhin die Möglichkeit, dass man mit Leistung vorankommt. Also es ist der Zugang zum Bildungswesen ist ein anderer, als ich es eben in den letzten 30 Jahren in Europa beobachtet habe. Und dieses Networking war mir immer ein Dorn im Auge, weil ich es als äußerst berechnend und opportunistisch empfinde, mit Menschen in Kontakt zu sein, nur nach dem Gedanken, sind die mir nützlich. Ich bin eigentlich mit Menschen in Kontakt oder habe die Kontakte gepflegt zu denen, die mir als Menschen sympathisch waren und nicht, weil sie mir nützlich sein könnten. Aber es ist genau dieses Networking, das übrigens in meinen Augen die Mafia erfand. Also die eine Hand wäscht die andere, die eben dann zu diesen Karrieren, die Sie gerade skizzierten, führten. Und was in Russland immer wieder mit großem Staunen beobachtet wird und wo ich regelmäßig die Frage bekomme, wie kann es sein, dass eben ein derartig flaches Bildungsniveau in einer österreichischen Bundesregierung existiert? Und die Antwort, die ich dazu geben kann, ist, es gibt keine Selektion nach Leistungskriterien. Es sind eben bestimmte parteipolitische Filze, die für das Voranbringen zuständig sind. Und ich glaube, es hat einfach auch mit dem Hang zur Mediokrität zu tun, weil wenn sie Mittelmaß an der Macht haben, dann sind die meisten schlau genug, jene nicht an die Futtertöpfe ranzulassen, die ihnen vielleicht gefährlich werden könnten, weil sie die Einäugigen unter den Blinden sind.
Da sagen Sie wahre Worte, Frau Kneißl, und lassen Sie uns auch jetzt gerne einsteigen mit den Themen der vergangenen 7 Wochen. Und wir fangen an mit dem Shutdown in den USA, denn dieser ist jetzt endlich an ein Ende gekommen. Das US-Repräsentantenhaus hat einen Gesetzentwurf zur Finanzierung der Regierung jetzt bis zum 30. Januar 2026 verabschiedet und damit den Weg für das Ende des längsten Regierungsstillstands in der Geschichte der Nation geebnet. Ausschlaggebend dafür war, dass sich 6 demokratische Abgeordnete am Mittwoch den regierenden Republikanern anschlossen, um die Finanzierung für Bundesbehörden zu genehmigen. Zuvor hatte der US-Senat am Sonntag mit genau 60-40 Stimmen für die Aufnahme der Debatte über ein Haushaltsgesetz gestimmt. Donald Trump unterzeichnete dann jetzt am späten Mittwochabend im Oval Office den vorgelegten Gesetzentwurf. Ja, damit endet der längste Regierungsstillstand in der modernen Geschichte der USA, als Donald Trump das verabschiedete Gesetz jetzt unterzeichnet hat. Während des Großteils der Stilllegung schoben sich Republikaner und Demokraten gegenseitig die Schuld für diese Finanzierungsblockade zu. Ja, Frau Kneißl, aufatmen in Washington und in den USA und vor allen Dingen bei all den Beamten, die darunter unter diesem Shutdown jetzt stark gelitten haben. Frau Kneißl, wie schätzen Sie das ein? Ist das jetzt nur vorübergehend oder ist damit die Sache jetzt wirklich vom Tisch?
Vom Tisch ist, glaube ich, überhaupt nichts. Also das nächste Datum für eine derartige Abstimmung rund um die Anhebung des Schuldendeckels ist der Mitte Januar. Also es könnte sich das gesamte Szenario in 2 Monaten schon wiederholen. Und bedenken wir auch eines, die Gehälter, die jetzt 6 Wochen lang nicht gezahlt wurden, die müssen ja ausgezahlt werden. Also es haben sich damit nicht jetzt Zahlungen in Luft aufgelöst. Was sich teilweise aufgelöst hat, ist, dass Personen beispielsweise aus dem Bereich der Fluglotsen weggegangen sind, weil sie gesagt haben, wir müssen unsere Familien ernähren oder wir können was, wir gehen woanders hin. Ja? Also es sind doch in einigen Bereichen die Beamten vielleicht for good sozusagen verschwunden. Aber beispielsweise, wenn wir nehmen, um bei den Fluglotsen zu bleiben, den Luftverkehr in den USA, zu Beginn der Woche mussten die 30 größten Airports, also von New York, John F. Kennedy bis Atlanta, Los Angeles, die mussten teilweise 40% des Flugbetriebes ausfallen lassen. Und der Chef der Luftverkehrsbehörde meinte in einem Interview, ich habe das auf CNN zu Beginn der Woche noch gesehen, auch bei einer Rückkehr zu einem Normalbetrieb wird es sich nicht so rasch wieder alles einrenken lassen, weil eben bereits einige Fluglotsen das Handtuch geworfen haben und weil überhaupt es sehr, sehr schwierig ist, geeignete Fluglotsen zu finden. Und er meinte, also wir werden größere Probleme haben. Das ist insofern für die USA jetzt auch eine riesige Debatte, als in 2 Wochen Thanksgiving ansteht. Das ist das größte Fest in den USA. Ich glaube, das ist vielleicht sogar für die meisten noch wichtiger als Weihnachten oder Neujahr. Und die US-Bevölkerung ist eine sehr mobile. Man reist von Küste zu Küste. Daher, ob der Flugbetrieb wirklich reibungslos funktionieren kann, ist etwas ganz Entscheidendes. Ich glaube, da sind viele Schwachstellen in der US-Wirtschaft damit auch offengelegt worden. Ob jetzt Museen oder Nationalparks funktionieren oder nicht, das ist etwas anderes. Aber der Flugbetrieb und das andere, vielleicht noch viel dramatischere und menschlich bewegende, ist die Frage der Nahrungsmittelhilfe, also diese sogenannten Essensbons für diejenigen, die wirklich am Rande des Sozialnetzes stehen, weil auch diese Hilfe musste per, ich glaube, 4. November eingestellt werden. Es konnten ja auch die Gehälter der Militärs nur durch Spenden von Bekannten, Freunden des US-Präsidenten noch geleistet werden. Also die USA stecken, würde ich sagen, doch in einem tiefen wirtschaftlichen Dilemma. Und geregelt ist gar nichts. Also der Schuldenstand steigt weiter. Ich habe eine Zahl gelesen, die mir bis dato unbekannt war, dass nämlich der Schuldendienst der USA aufgrund der aktuellen Zinslage mittlerweile höher ist, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, als der gesamte Verteidigungshaushalt der USA. Und also wenn diese Zahl stimmt, aber ich würde das nicht ausschließen, ja. Die USA, eine Zahl, die ich noch in Erinnerung habe, und damit höre ich auch hier zu diesen Überlegungen auf. Im August war der Schuldenstand der USA 37 Trillions, also Billionen US-Dollar. Im Mitte Oktober lagen wir bereits bei 38 Millionen. Also die Sprünge gehen immer schneller hoch, und ich würde sagen, bei Jahresende sind wir bei 40, und das Tohuwabohu, das jetzt ansteht, ist einfach auch mit dem Stillstand in vielen Bundesbehörden. Es fehlen einfach auch die Daten. Also niemand weiß jetzt genau, wie ist die eigentliche Arbeitslosenzahl, wie sind die diversen Ausgaben, Wirtschaftsleistungen, also für die Diagnose, wo sind die USA, wie geht's ihnen, wie geht's weiter, fehlen aufgrund des Ausfalls einfach auch die Fakten.
Ja, und das ist mit Donald Trump nicht besser geworden. Seine Big Beautiful Bill, wie er sie, glaube ich, genannt hat, haben die Schuldenlast der USA nochmal um, ich meine, 3 Billionen, 3 Milliarden dann bei uns erhöhen lassen. Also es wird mit ihm nicht besser werden. Und diese Staatsschulden sind auch hier in Europa, vor allen Dingen auch, wenn wir in unser Nachbarland nach Frankreich blicken, ein Riesenthema. Das könnte den Franzosen, wir hatten schon mehrfach drüber gesprochen, da könnte ein zweites Griechenland drohen. Soll aber jetzt auch erstmal nicht unser Thema bleiben, aber wir bleiben in den USA, Frau Kneißl, denn dort hat die Veröffentlichung neuer E-Mails aus dem Nachlass von Jeffrey Epstein die Debatte um Trumps frühere Verbindungen zu Epstein neu entfacht, während die Demokraten jetzt im Repräsentantenhaus und einige Republikaner auch auf vollständige Transparenz drängen, da sorgt die mögliche Freigabe von tausenden neuen Seiten für zunehmende öffentliche und vor allen Dingen auch politische Aufmerksamkeit. Die ehemalige Bundesstaatsanwältin Joyce Vance, nicht verwandt oder verschwägert mit J.D. Vance, äußerte sich dazu am Mittwoch wie folgt. Ich zitiere einmal: Donald Trump könnte den Skandal um Jeffrey Epstein und die Aktien im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den in Verruf geratenen Finanzier möglicherweise nicht überleben. Ja, diese neu veröffentlichten E-Mails, die enthalten Aussagen von Epstein, in denen er Trump als den Hund, der nicht bellt, beschreibt. Das Berichten Trump Berichten zufolge hat er in Epsteins Haus Zeit verbracht, zusammen mit einem namentlich nicht genannten Opfer. Die E-Mails legen außerdem dar, dass Trump Epstein aufforderte, seine Mitgliedschaft im Mar-a-Lago-Club in Palm Beach in Florida aufzugeben, aber erst nachdem er von den Vorwürfen des Fehlverhaltens von Jeffrey Epstein gehört hat. Laut Republikanern im Repräsentantenhaus soll es sich bei dem Opfer um, Achtung, Virginia Roberts Giuffre handeln, die Anfang Jahres durch Suizid, durch Selbstmord starb. Angesichts all dessen, ich zitiere jetzt nochmal die Bundesstaatsanwältin, sie sagte, angesichts all dessen, was wir über Donald Trump wissen, alles, was er selbst über Mädchen und Frauen gesagt hat, ist es schwer vorstellbar, welches unschuldige Verhalten er möglicherweise an den Stunden an den Tag gelegt hat, die er mit seinen Missbrauchsopfern am Tatort Epsteins Haus, wo sexueller Missbrauch sehr weit verbreitet war, verbrachte, so Vance. Frau Kneißl, da scheint es nicht nur außenpolitisch für Trump gerade heiß herzugehen, sondern innenpolitisch könnte ihn das womöglich sogar das Amt kosten, je nachdem, was da jetzt noch alles kommt an Veröffentlichung. Wie schätzen Sie das Ganze ein? Einige Demokraten hoffen natürlich, dass das zu einem Rücktritt führen könnte. Donald Trump lehnt das natürlich selbstredend ab. Wie schätzen Sie diese Affäre und diese neuen Ermittlungen ein, Frau Kneißl?
Die US-amerikanischen Blätter sind voll, ja. Also der Shutdown war gerade mal zu Ende und es kam diese Meldung sie überschlagen sich mit diversen Szenarien, die sie bereits in ihrer Sachverhaltsdarstellung angedacht haben. Lassen wir für uns beide und für unsere Zuhörer vielleicht etwas kurz Revue passieren. Als im Mai die Frage der Epstein-Akten hochkam, damals übrigens auch von Tucker Carlson, vielleicht auch zu Recht und sehr klar angesprochen, war folgende Problemstellung. Alle hatten an sich erwartet nach dem Wahlkampf, dass die neue Justizministerin, die neue FBI-Chefin, die im Wahlkampf angekündigte Freigabe der Epstein-Akten mit den Verwicklungen diverser Demokratenkreise, diverser Personen, wie beispielsweise auch des früheren israelischen Premierministers Ehud Barak, viele andere, also der Clintons, die Namensliste ist ja lang, dass diese Epstein-Akten wirklich freigegeben werden würden. Und dann gab es das große Zögern. Tucker Carlson hat das angesprochen, Elon Musk hat das mehrfach angesprochen. Und im Mai kam ja dann auch das große Zerwürfnis Musk und Trump, das mittlerweile, glaube ich, wieder geflickt wurde. Was tat Trump damals? Also ich habe da so folgende Chronologie, in das Ganze einzubauen. Trump stürzte sich meines Erachtens wirklich in die Außenpolitik. Also er, der eigentlich angetreten war, um sich mit der US-Wirtschaft, den US-Außenhandelszöllen und so weiter etwas Neues, Großes aufzubauen, wirtschaftlich, eben Make America Great Again. Trump wurde dann eigentlich zum US-Außenpräsidenten. Kümmerte sich um die grauenhafte Situation in Gaza. Er hatte sein Treffen, seine Telefonate mit dem russischen Präsidenten. Es gab das Alaska-Momentum, zu dem wir übrigens morgen am Gorki eine größere Debatte haben werden mit zwei US-amerikanischen Gästen, das mittlerweile in Stocken geraten ist. Also Trump reiste in den asiatischen Raum, Trump traf den chinesischen Präsidenten. Also Trump war eigentlich in erster Linie für mich der neue US-Diplomatenchef, da verblichen also all die anderen. Nun holt ihn eben die Affäre Epstein ein. Und ich sag mal, er hat sich mit der Außenpolitik so intensiv in den letzten 4-5 Monaten beschäftigt, um eben auch diesen Schatten des Ungeistes Epstein ein bisschen in den Hintergrund zu drängen. Nun kommt dieses Thema wieder hoch. Das, was ich lese, ist, es wird ihm eigentlich noch nicht wirklich irgendetwas Kriminelles vorgehalten. Es gibt eigentlich auch im Buch der von Ihnen genannten Toten Jürfe, wenn ich Ihren Namen richtig ausspreche, Violette Jürfe, gibt es keinerlei Hinweis, dass Trump etwas sozusagen Kriminelles angestellt hätte. Was aber natürlich für Trump ein großes Verhängnis ist, ist die Tatsache, dass er eigentlich in großen Zügen in Abrede gestellt hat, dass er ich glaube, seit 2010, seit 2012 noch irgendwie das mit Epstein am Hut gehabt hätte. Das war damals, glaube ich, die erste Verurteilung von Epstein. Aber offenbar hat er, vielleicht hat er es vergessen, vielleicht wollte er es nicht preisgeben, aber er hat offenbar sehr viel mehr Zeit in diesen Clubs und Häusern von Epstein verbracht, als er zugegeben hat. Und da fangen ihn natürlich die Medien, die grundsätzlich nicht sehr wohlgesonnen sind, nun am falschen Fuß.
Mhm. Das wird noch meine Prognose das ist meiner Ansicht nach die wirklich größte innenpolitische Herausforderung für Donald Trump, sich jetzt in diesen Anschuldigungen zu stellen. Natürlich ist das ein gefundenes Fressen, vor allen Dingen für die Demokraten und all jene, die ihm in den USA nicht positiv gesonnen sind. Deswegen wird das noch eine harte Nummer, um es auf gut Deutsch zu sagen, für Donald
Trump. Eine ganz, ganz harte Nummer. Ich meines Erachtens haben die USA wirklich ganz, ganz andere Probleme, aber wir kennen das Waschen von Schmutzwäsche. Also das war die Clinton-Affäre der späten 80er Jahre oder 90er Jahre war es, pardon. Und wir hatten natürlich Trump, das ist die große schwache Schlagseite von Donald Trump, seine Vergangenheit. Ich glaube, dass er beispielsweise auch bei der Ermordung von Charlie Kirk, man hat eigentlich damals den Eindruck, sich nicht erwehren können, dass sich alles sozusagen um den Märtyrertod, wie das auch bezeichnet wurde, versucht haben, davon gewisserweise mit zu profitieren, um eben auch richtig mal von anderen Themen abzulenken. Ja?
Wir bleiben mal noch bei Donald Trump. Er hat sich jetzt nämlich diese Woche mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban in Washington getroffen. Und dabei hat Donald Trump gesagt, das war wahrscheinlich die brisanteste Meldung, dass die USA eine einjährige Ausnahme von den Sanktionen auf russisches Öl und Gas gewähren. Als Begründung führte Donald Trump an, dass Ungarn keine Seehäfen hat und dafür sei es für Orban, wie er sagte, sehr, sehr schwierig, Öl und Gas aus anderen Regionen der Welt zu beziehen. Viktor Orban hatte direkt nach dem Treffen mit Trump erklärt, dass Donald Trump seinem Land eine Sonderregelung gewährt hat. Er sagte dazu danach in einem Interview in Hinsicht auf die Erdgaspipeline Turkish Stream und die Erdölpipeline Druzhba bekommt Ungarn eine vollumfängliche Befreiung von Sanktionen. Frau Kneißl, wie bewerten Sie diese Entwicklung? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ja, Viktor Orban hat vielleicht für den ersten Moment eine große Ausnahme für sich erreichen können, aber Brüssel wird das in keiner Weise wahrhaben wollen. Also Brüssel überstimmt eine Entscheidung, die an sich im Konsens erfolgen sollte. Und inwieweit ihm das jetzt wirklich gelingen wird, ist mir auch noch nicht ganz klar, weil die Idee war ursprünglich an sich von Ungarn über Turk Stream. Das ist eine Pipeline, die zwischen Russland und der Türkei über das Schwarze Meer führt, mit einem zusätzlichen Pipeline-Ausbau für Ungarn, sozusagen russisches Gas über die Türkei zu beziehen. Aber ich nehme an, dass die Europäische Kommissionspräsidentin, ich nehme an, dass wahrscheinlich auch die Ukraine und einige andere Akteure Ungarn hier noch einige große Steine in den Weg legen werden. Also inwieweit das wirklich so umsetzbar ist, fürchte ich, wird nicht ganz so aufgehen, die Rechnung. Aber interessant ist natürlich, der ungarische Premierminister reist nach Washington, hat offensichtlich ein sehr angenehmes Gespräch mit dem US-amerikanischen Präsidenten, erklärt ihm noch einmal sein Dilemma. Der scheint das auch vollkommen nachvollziehen zu können. Also ich habe mir das auf Video angesehen, diese gemeinsamen Presseerklärungen. Und da hat man das Gefühl, zwischen den beiden Männern herrscht ein Verständnis füreinander und für die Problematik. Aber ich fürchte, es wird für Ungarn nicht so leicht umsetzbar sein. Und ein Jahr vergeht schnell. Also die Planungen ja für Öleinkäufe, Gaseinkäufe, die gehen ja meistens über ein Jahr hinaus. Und die andere große Energiefrage Ungarns ist Nuklearenergie. Hier baut der russische Atomkonzern Rosatom, ich glaube, zwei Nuklearanlagen für Ungarn. Auch das ist ein großes rotes Tuch für Brüssel. Und auch dafür hat er Ausnahmen. Aber Ungarn wird immer mehr zur großen Angriffsfläche für Brüssel. Und wir sehen, die wetzen hier alle Messer. Also man hat ja eigentlich de facto schon das Abstimmungsrecht Ungarns in vielen Ratssitzungen ausgesetzt, weil man das Veto Ungarns überhaupt nicht mehr ernst nimmt. Also es wird dann eine Ratsentscheidung trotz Vetos umgesetzt, obwohl die Verträge sagen, dass Einstimmigkeit hier erforderlich ist. Es werden viele Gelder, die Ungarn an sich zustehen, aus EU-Töpfen vorenthalten. Und war das vor 7, 8 Jahren noch das große Thema Familienwerte, LGBT? Damals hat man das sogenannte Artikel 7-Verfahren gegen Ungarn eingeleitet. Also da war eigentlich auch schon die Frage Suspendierung von manchen Rechten in stand auf der Agenda. Das hat sich dann teilweise wieder eingerenkt und teilweise nicht. Aber jetzt geht's ans Eingemachte, wenn eben die Energieversorgung an der Kippe steht. Und wenn man von dem Ganzen jetzt einen Schritt zurücktritt, also es herrscht wirklich ein großes Chaos in Europa. Also wie diese Europäische Union noch weiter funktionieren will und diesen Dingen, es ist mir schleierhaft.
Es ist auch mir schleierhaft und ich stelle die Frage jetzt mal noch direkt im Anschluss an Sie. Was will Orbán überhaupt noch in der EU, wenn jetzt schon, Sie haben es ausgeführt, Rosatom dort in der Nukleartechnologie vor Ort aktiv ist? Es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis der Druck noch weiter auf Ungarn und auf Orbán erhöht wird. Also ich frage mal so ganz blauäugig, was will Ungarn überhaupt noch in dieser dysfunktionalen Europäischen Union, Frau Kneißl?
Ja, also die Regierung Orbán und der von mir sehr geschätzte Außenminister Péter Szijjártó, die nennen die Dinge klar beim Namen und sind einfach auch gegen diese systematische Kriegstreiberei, Kriegsbegeisterung der restlichen EU-Mitglieder. Aber das, was ich fürchte für Ungarn oder wo ich um Ungarn fürchte, ist, ich traue Brüssel alles zu. Es hat übrigens auch Orbán und Szijjártó in den letzten Monaten mehrfach beim Namen genannt. Die gehen so weit, dass die noch einen Regime-Change in Ungarn machen. Also die kennen da einfach keine Skrupel. Und da wird vielleicht eine ungarische Regierung noch völlig bizarren Gründen vielleicht ausgehebelt. Ja? Also ich traue denen einfach alles zu. Das heißt, Orbán provoziert natürlich mit vielem auch, keine Frage. Aber ich spreche gar nicht im Konjunktiv, ich schließe nicht aus, dass Brüssel so weit geht, um hier einfach auch einen Regierungswechsel außerhalb eines Wahlurnenganges durchzuziehen.
Also quasi ein Rumänien 2.0, wenn man so will, ja?
Ja.
Wo man so lange hat wählen lassen, bis dann der Richtige gewonnen hat, davor noch eine Anti-Russland-Kampagne durchgeführt hat, die, wie man im Nachhinein wusste, komplett inszeniert worden ist. Also ja, das hat mit vielem etwas zu tun, aber sicherlich nicht mit Demokratie und Freiheit, wie ja immer behauptet wird. Das hat wahrscheinlich der Letzte mittlerweile gecheckt. Auch hier in unserem Podcast gehe ich stark davon aus, dass wir hier kritische Zuhörer haben, die diese Spielchen der EU mittlerweile durchschauen. Und ja, für Frau Kneißl, wir blicken mal in meine Heimat, nach Deutschland. Denn hier haben jetzt wochenlang die SPD und die CDU über das geplante Wehrdienstgesetz gestritten. Streitpunkte waren zuletzt noch Umfang und Auswahlverfahren und nun haben sich die Parteien aber geeinigt. Künftig sollen alle Männer eines Jahrgangs gemustert werden. Beim Wehrdienst setzt die Bundesregierung aber weiter auf Freiwilligkeit. Melden sich nicht genug Männer für den Wehrdienst, kann aber eine Bedarfswehrpflicht eingeführt werden. Das neue Wehrdienstgesetz soll zum 1. Januar 26 bereits in Kraft treten, also in weniger als 6 Wochen. Junge Menschen ab dem Geburtsjahr 2008 sollen künftig einen Fragebogen erhalten, in dem ihre Bereitschaft für einen Dienst in der Bundeswehr abgefragt wird. Junge Männer müssen ihn ausfüllen, Frauen können das freiwillig tun. Wie jetzt der SPD-Fraktionsvorsitzende Mirsch mitteilte, sollen darüber hinaus in den allgemeinen Freiwilligendiensten zusätzliche 15.000 Plätze geschaffen werden, um deren Bedeutung zu unterstreichen. Über eine sogenannte Bedarfswehrpflicht entscheidet der Bundestag durch Gesetz. In ihrem Einigungspapier verständigen sich Union und SPD, den freiwilligen Wehrdienst zu erhalten und ab 12 Monaten Verpflichtungsdauer den Status Soldat auf Zeit einzuführen. Bisher war geplant, dass alle neuen Wehrdienstleistenden, wie es genannt wird, ja, sofort Soldaten auf Zeit werden. Die Freiwilligen sollen rund 2.600 Euro brutto monatlich bekommen. Ja. Netto werden das wahrscheinlich am Ende 1,7, 1,8 sein. Also auch nicht wirklich viel in diesen Zeiten, in denen wir leben, in denen alles sehr, sehr teuer ist, auch hier in Deutschland. Ja, Frau Kneißl, was sagen Sie zu dieser Einigung, die jetzt auch groß verkündet worden ist? Jens Spahn sprach davon in einem Interview, dass er stolz darauf ist, dass die Bundeswehr wieder in die Mitte der Gesellschaft zurückgekehrt ist, dass nun junge Menschen für das Vaterland wieder an die Front ziehen werden. Sinngemäß natürlich, ja, wobei das Wort Vaterland eigentlich rechtsextrem war, zumindest hatte ich das immer noch so in Erinnerung. Ja, Frau Kneißl, was sagen Sie zu dieser Debatte, zu dieser Einigung in Anbetracht der Zeit, in der wir uns befinden?
Ich erinnere mich ganz genau an den Tag, als wir das erste Mal über Pistorius und seinen neuen Wehrhaushalt sprachen. Das war noch unter der Regierung Scholz. Pistorius war der einzige Minister, der sozusagen diesen Regierungswechsel Scholz zu März überlebte. Pistorius ist ja, glaube ich, weiterhin der beliebteste Politiker Deutschlands. Und damals, als Pistorius ankündigte, also die Bundeswehr muss sozusagen hier Vordermann gebracht werden, sagte ich damals, das wird aber alles nur gehen, Hand in Hand mit einer Wiedereinführung des Wehrdienstes. Erinnern wir uns, unter Karl Theodor zu Guttenberg, Verteidigungsminister unter Kanzlerin Merkel, wurde die allgemeine Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt mit dem Argument, das brauchen wir nicht. Die Bundeswehr ist sozusagen nur für Katastropheneinsätze und den ein oder anderen Auslandseinsatz im Namen der NATO zuständig, plus eben Sondereinheiten, Spezialeinheiten für gewisse Regime-Changes. Also das war das Konzept der Bundeswehr unter Merkel und Karl Theodor zu Guttenberg. Mit dem großen Szenario, Russland würde auf Berlin, Paris und London marschieren, was ja den Leuten sozusagen tagtäglich verklickert wird, muss man eben hier diesen Verteidigungshaushalt untermauern mit diesem kuriosen Begriff. Sie haben das ausgeführt, dem Bedarfswehrdienst, dem Bedarfssoldaten sozusagen. Und sie haben mich vor einigen Wochen bekannt gemacht mit dem Begriff Spannungsfall. Also wir sprechen nicht mehr vom eigentlichen Kriegsfall, sondern wir sprechen von einem sehr elastischen Begriff Spannungsfall, der dann wahrscheinlich willkürlich, vielleicht gar nicht mit Beschluss im Parlament, sondern nur auf Verordnung des Verteidigungsministers freigegeben wird. Und dann werden offenbar diese Bedarfswehrdienstleistenden eingezogen. Also das ist für mich als Juristin alles eine sehr flapsige und nicht klar nachvollziehbare Szenario. Das sollte man doch bitte wenigstens die Dinge, das Kind klar beim Namen nennen. Deutschland hat wieder eine allgemeine Wehrpflicht. Diesmal sind auch Frauen sozusagen schon einmal theoretisch davon erfasst. Und so wie es übrigens Schweden vor 3 Jahren eingeführt hat, allgemeinen Wehrdienst für Frauen und Männer, das ist der Stand der Dinge. Österreich hat 2013 eine Befragung damals gemacht, Volksbefragung. Man hat sich damals entschlossen, die Mehrheit der Bevölkerung zur Beibehaltung der Wehrpflicht. Das Kuriose ist natürlich, dass hier diejenigen, die abstimmten, über Personen abstimmten, die in der Minderheit sind, weil die Mehrheit derjenigen, die da zu den Urnen gingen, waren außerhalb jedes Wehrpflichtalters. Aber das ist eine andere Sache. In Österreich wird, so viel ich lese, laut darüber nachgedacht, den Wehrdienst, ich glaube, auf 8 oder 10 Monate oder 12 Monate wieder raufzubringen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf. Die Frage ist natürlich auch, inwieweit kann man den Wehrpflicht in einen Sozialdienst umwandeln? Also das war ja, solange es die deutsche Wehrpflicht noch gab, es ist ja ein sehr hoher Prozentsatz in den Sozialdienst gegangen, also in den, wie nennt man das, Ersatzdienst, Zivildienst. So
ist es. Zivildienst, ja. Richtig.
In den Zivildienst gegangen. Und jetzt, glaube ich, wird man auch diese Zivildienstmöglichkeit wahrscheinlich massiv verkürzen oder überhaupt ausschließen, weil Deutschland will ja wieder Krieg führen.
Ja, Deutschland will unbedingt, dass sich Geschichte wiederholt. Mit aller Macht muss man nach 1914 und 1939 erneut zur Waffe greifen und das mit einer Generation, das hatte ich auch hier schon öfters gesagt, Generation TikTok an der Front im Schützengraben. Ich kann mir das beim besten Willen, Frau Kneißl, nicht vorstellen, wie das Ganze exekutiert werden soll, aber das überlassen wir mal hier der herrschenden politischen Elite in Deutschland. Ich bin mir sicher, ein Verteidigungsminister Boris Pistorius, der wird schon seine Gründe dafür haben. Und ja, Frau Kneißl, es ist späte Stunde. Unser Podcast ist in der Regel etwas länger. Heute hatten wir gesagt, wir halten ihn mal etwas kürzer. Denn bei Ihnen ist es jetzt schon fast Mitternacht.
Ja, Sie aber haben, eigentlich 2 Uhr früh.
Aber eigentlich 2 Uhr früh. Ich sehe auch schon, dass Ihre Augen schon eigentlich noch auf Halbmast sind.
Genau.
Und bei mir sieht es ähnlich aus. Nach einer wirklich sehr, sehr anstrengenden Woche bin ich jetzt froh, ins Bett zu fallen. Deswegen vielen Dank, Frau Kneißl, für die stabilen Ausführungen, für die wertvollen Erkenntnisse, die Sie mit uns geteilt haben. Und ich freue mich, wenn wir dann nächste Woche wieder zusammenfinden. Sie wahrscheinlich dann wieder im kleinen russischen Dorf, vermute ich.
Genau, hoffentlich. Ich freue mich. Mich auch. Vielen Dank, lieber Flavio Fritz-Leben, für die wie immer sehr interessanten Fragen, unseren Gedankenaustausch. Unseren Zuhörern wünsche ich einen hoffentlich friedlichen Novembersonntag und bis zum nächsten Mal.
Ja, Auch von meiner Seite, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten Erkenntnisse aus dieser Podcast-Folge der 145. von mir und Karin Kneißl mitnehmen. Wir steuern auf die 150 zu. Und jetzt wünsche auch ich Ihnen noch einen schönen Sonntag, Montag, Dienstag, wann auch immer Sie diesen Podcast hören. Und freue mich dann auf die nächste Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.